Ich freue mich, Herrn Vormann begrüßen zu können, weil er in besonderer Weise, glaube ich, etwas repräsentiert, was auf dieser Tagung Thema ist und was auch ein Thema der Germanistik war und sein wird, nämlich das Verhältnis von Disziplinarität und Interdisziplinarität. Dieses Verhältnis repräsentiert er in ganz, ganz besonderer Weise. Zur Disziplinarität ist Herr Vormann sozusagen ausgezeichnet als einer der großen Wissenschaftshistoriker, Disziplinenhistoriker der Germanistik. Sie kennen alle wahrscheinlich seine Habilitation von 1988, das Projekt der deutschen Literaturgeschichte, und Sie kennen auch das Grundlagenwerk zur Wissenschaftsgeschichte der Germanistik, das er gemeinsam mit seinem Lehrer Herrn Voskamp herausgegeben hat 1994, Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert. Der Untertitel der Habilitation, die ich genannt habe, lautet Entstehung und Scheitern einer nationalen Poesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus und deutschem Kaiserreich. Und der Gesichtspunkt des Scheiterns sozusagen einer Abschließung, will ich mal sagen, der Disziplin, wenn auch unter ganz spezifischen Bedingungen, ist vielleicht sozusagen glücklich für uns im Hinblick auf die Interdisziplinarität und folgt vielleicht auch aus der Biografie von Herrn Vormann. Denn als er diese Bände geschrieben hat oder herausgegeben hat, war er in den 80er Jahren für einige Zeit Assistent bei Wilhelm Voskamp am Zentrum für interdisziplinäre Forschung, dem ersten Center of Advanced Studies in Deutschland. Das heißt sozusagen, die Disziplinarität, die Geschichte der Disziplin ist entstanden aus der Interdisziplinarität, interessanterweise dieses Centers. Das ist etwas, darüber könnte man reflektieren und nachdenken. Mit der Interdisziplinarität ist es damit nicht vorbei. Herr Vormann praktiziert diese Interdisziplinarität nicht nur in Bezug auf die alten Disziplinen wie die Germanistik, sondern auch die neueren Disziplinen, über die wir teilweise heute gesprochen haben, die Frage der Medien, der Medienwissenschaft oder auch der Kulturwissenschaft. Ich nenne nur manche seiner Funktionen und Publikationen. Er war Co-Direktor des DFG-geförderten Kulturwissenschaftlichen Forschungskollegs Medien und kulturelle Kommunikation. Ich könnte noch manches andere nennen, was hier hingehört, das möchte ich uns ersparen. In jedem Fall, Herr Vormann ist sozusagen ein Exempel dafür, wie sich Disziplinarität und Interdisziplinarität gegenseitig reflektieren, sich vielleicht immer schon voraussetzen oder jedenfalls in unserer heutigen Wissenschaftskultur und wie sie sich voraussetzen müssen, wenn es geht, wie heute, um Weltgesellschaft und um Nationalphilologie, was ja das Thema des heutigen Vortrags sein wird. Einen anderen Aspekt sozusagen, weshalb wir glücklich sind, Herrn Vormann hier zu haben, möchte ich noch nennen, nämlich, dass er nicht nur als Forscher tätig ist, sondern auch als Gestalter und Praktiker, also sozusagen auch die institutionelle Seite repräsentiert, die wir befragen wollen auf dem Kolloquium, vor allen Dingen am Samstag. Herr Vormann war nicht nur leitend in verschiedenen Drittmittelprojekten, sondern, wie Sie wissen, ist er seit 2009 Rektor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Also wir haben gewissermaßen praktisch und politisch, oder wir haben ihn hier als jemanden, der praktisch und politisch verantwortlich ist für die Organisation sowohl von Disziplinarität an der Universität als auch von Interdisziplinarität. Es freut uns, Herr Vormann, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, um über Weltgesellschaft und Nationalphilologie am Beispiel der Germanistik nachzudenken. Und ich übergebe Ihnen das Wort.
Ja, lieber Herr Dehrmann, vielen Dank für Ihre freundlichen Worte. Herr Strohschneider, Herr Krull, liebes Organisationsteam, meine Damen und Herren. Ich werde 10 Punkte machen und ich werde etwa eine Dreiviertelstunde wohl sprechen, vermute ich. Wenn Sie dann noch Fragen haben, gerne. Wenn Sie aber lieber zum Essen gehen wollen, auch gerne. Der Beginn der Studien zur deutschen Sprache und Literatur als Nationalphilologie ist emphatisch verbunden gewesen mit der Erschließung eines tiefen Raums der Geschichte, heißt. Nicht nur die Zukunft hatte sich zu enträtseln, sondern auch jene Vergangenheit, in der die nationalen Monumente zu retten, von Korruption zu befreien und einzupassen waren in einen verbindenden Körper, von dessen Herstellung für die Gegenwart alles zu hoffen war. Solche Archäologie konnte in ein Mosaik bedeutender Werke und ihrer Strahlkraft führen, oder auch zu einer Geschichte von Sprache oder Literatur, deren Verlauf an ein Ziel führte, bei dem etwas Bedeutsames zur Entfaltung kam, oder man aber gegenüber einer reichhaltigen Vergangenheit einen fortschreitenden Verlust festzustellen können glaubte. Und so etwa bei den Grimms im Blick auf den Flexionsreichtum des Althochdeutschen und die diesbezügliche Verarmung der Gegenwart. Entscheidend war, dass dieser nationale Körper zwar programmatisch immer wieder beschworen wurde, zumindest in den Anfängen, dann je nach politisch konjunkturellen Wellen, dass aber die Operationen der Fächer eigentlich nicht steuerte. Die deutsche Literatur wurde biografisch, einflussgeschichtlich, gattungs- oder auch epochenbezogen interpretiert. Die Einzelanalysen zum mittelhochdeutschen Korpus, zu Lessing, Herder, Schiller, Goethe und so weiter standen bald im Vordergrund. Und es blieb erst einer großflächig argumentierenden, dann durchaus hegemonial ausgerichteten Komparatistik überlassen, die Vergleiche zwischen einer französischen, deutschen oder englischen Literaturgeschichte im Sinne einer nationalen Typisierung einzufärben und mit Werturteilen zu verbinden. Man denke an Max Koch oder Julius Petersen. Aber das ist nicht mein heutiges Thema. Ich habe an anderer Stelle sehr ausführlich dargelegt, dass die Selbstverständlichkeit solch philologischer Operativität im Sinne einer nicht thematisierten Arbeit am nationalen Körper in dem Augenblick konterkariert wurde und letztlich in die Krise gerät, in dem nicht mehr ein Gegenstandsbereich fraglos vorausgesetzt, sondern auch die Konstitutionsbedingungen des Gegenstandsbereichs immer mitkommuniziert wurden. Das ist ein Einschnitt von einer, könnte man sagen, Normal Science zu einer Normal Science hin, wie man sie mit Kuhn beschreiben könnte. Man kann davon sprechen, dass damit von der Beobachtung erster auf die Beobachtung zweiter Ordnung und so auf moderne Disziplinarität umgestellt wurde. Was ist damit gemeint? Spätestens seit Wilhelm Scherers Poetik von 1888, insbesondere aber seit den 1920er Jahren, werden die Versuche, sich mit deutscher Literatur professionell zu beschäftigen, nach differenten, konkurrierenden Hinsichten oder, Wilhelm Voskamp hat es schon zitiert, wie es bei Oskar Bender heißt, Zitat, nach methodologischen Meinungsverschiedenheiten, das ist der Ausdruck, methodologische Meinungsverschiedenheiten differenziert. Eine wechselseitige Beobachtung hat es natürlich auch schon früher gegeben. Einmal innerhalb der Philologie, in der meist auf Charakterdispositionen zurückbezogen, zwischen sauberer, gründlicher einer und vorschneller Arbeit andererseits differenziert wurde. Und dann diese Unterscheidung aufnehmend zwischen Philologie und Literaturgeschichte. Bei diesem durchaus heftigen Streit ging es einmal um die mit einer Andacht zum Unbedeuteten erarbeiteten Bausteine zum nationalen Körper, gleichsam um die stifterschen Körnchen um Körnchen, kann man sagen. Vornehmlich dies war Philologie. Die andere Seite, die Literaturgeschichte, war interessiert an der Entfaltung einer Idee in der Historie und sie musste aus diesen Gründen stark konstruieren, um sich nicht in den unzähligen möglichen Bezügen des Gegenstandsfeldes zu verlieren. Um eine Geschichte erzählen zu können, verließ man, sehr zum Unwillen der Philologen, das Genre der annotierenden, an der Miszelle orientierten Präsentation und ging zur Darstellung von Zusammenhang über. Zweitens, diese wechselseitige Beobachtung, die das 19. Jahrhundert prägte, wird, wie schon zitiert, abgelöst durch die Rede von den methodischen und methodologischen Meinungsverschiedenheiten. Welches Set an Operationen gewählt wurde, ganz unabhängig davon, welches Set an Operationen gewählt wurde, sind Operationen in der Regel, sei es biografischer, tiefenhermeneutischer, geistes- oder sozialgeschichtlicher Art, ging es nun stets darum, die Wahl dieses Settings im Vergleich und in Konkurrenz zu anderen Zugängen mitverhandeln zu müssen. Und das bedeutet dann eigentlich bis heute, dass in jedem Konzept, in jedem Beitrag die Axiomatik des eigenen Zugangs, wie verborgen auch immer, mitkommuniziert werden kann und implizit oder explizit auch mitkommuniziert wird. Nur am Rande, weil wir die DFG ja hier haben, weil unsere Kolleginnen und Kollegen dies auch bei interdisziplinären Begutachtungen trotz besseren Wissens immer noch nicht gelernt haben, dies immer noch tun, scheitern unsere Anträge oft in der Konkurrenz zu Natur- oder Ingenieurwissenschaften. Da findet das de facto nicht statt. Drittens, Diese plurale Situation wechselseitiger Beobachtung hat zur Ausdifferenzierung von Ansätzen geführt, die man sehr unterschiedlich sortieren kann. Ich habe vor Jahren einmal versucht, eine Gliederung über die Art und Weise zu erstellen, wie Texte auf Kontexte bezogen werden. Dabei geht es wohlgemerkt nicht mehr um die Unterscheidungen, die in der Rede vom Methodenpluralismus in der Regel vorgenommen werden. Es geht also nicht mehr nur darum, ob man einen Text auf die Autobiografie, die Entwicklung des Bürgertums oder die Tradition der Bukolik rückbezieht. Das wären nur unterschiedliche Ausprägungen einer Variante. Mit den Entscheidungen dieser Spielart sind dann folgerichtig unterschiedliche Kontextwahlen verbunden und mit diesen eine sehr unterschiedliche Ausweitung des Gegenstandsbereichs. Auch die kulturwissenschaftlichen Ansätze, die ja in der Regel Kombinationen solcher Objektfelder anbieten, wären aus meiner Sicht hier einzureihen, selbst wenn sie sich theoretisch lieber anders situieren würden. Viertens, eine selbstreflexive Steigerung solches Modells, also ein Text wird durch einen Kontext auf einen Kontext bezogen, der dann den Interpretationsrahmen bildet, entstand dadurch, dass nicht einfach nur neue Kontexte aufgeblättert wurden, sondern die Text-Kontext-Relation selbst zum Gegenstand des Nachdenkens, der Umorientierung und neuer Performanzen wurde. Diese Situation prägte die Literaturwissenschaften seit den 1980er Jahren und führte zur Ausbildung weiterer Varianten des Text-Kontext-Bezuges. Nun ging es zweitens um die Versuche, die Relation von Kontext im Universum des Diskurses ganz aufzulösen, so etwa bei Foucault. Oder drittens um Versuche, aus der Gegenläufigkeit von Text und Kontext im Sinne einer Entgegensetzung von Hermeneutik und Rhetorik einen dekonstruktiven Zugang zu gewinnen. Oder viertens auch um Versuche, wie in den frühen Arbeiten Jacques Derridas, den Text als Ensemble selbstreferenzieller Einschreibungen, als Name, als Datum und so weiter zu verstehen, den Kontext also weitgehend auszustreichen. Oder fünftens schließlich um Versuche, den Text gleichsam durchzureichen als Formausprägung eines technisch determinierten und dadurch den Text determinierenden Mediums zu verstehen, so in manchen Medientheorien etwa bei Friedrich Kittler. Wichtig ist, dass mit all diesen Versuchen, und da greife ich etwas auf, was Wilhelm Voskamp heute Morgen schon gesagt hat, oder am Nachmittag, dass mit all diesen Versuchen auch ein Versprechen verbunden ist. Das Versprechen nämlich, dass dadurch etwas Neues gesehen, etwas Neues arrangiert werden kann. Aus diesem Versprechen heraus lebt Wissenschaft. Und es steht daher aus meiner Sicht nicht an, einzelne dieser Ansätze, auch wenn sie sich ausschließen, als jeweils unhaltbar zu kritisieren. Nur in dieser Pluralität kann die Zirkulation des kulturellen Archivs auf Dauer gestellt werden. Und dies ist wohl die vornehmste Aufgabe unserer Wissenschaft. Die Ergebnisse, die wir erzielen oder zu erzielen glauben, sind, mal Hegels gesprochen, nichts als die List des kulturellen Archivs, die uns bei der Arbeit motiviert. Sie sind systematisch der Vorläufigkeit anheimgestellt. Dies bedeutet allerdings nicht, das haben wir heute auch schon diskutiert, dass manche Ansätze nicht ein komplexeres, besser verschränktes Interpretationspotenzial anbieten, besser integrieren als andere. Aber dies ließe sich auch von einem anderen Ansatz aus bewerkstelligen, ist er nur komplex genug, der dann seinerseits mit gewissen Schwerpunkten alle andere Hinsichten plausibel zu integrieren wüsste. Es geht damit zunächst einmal darum, die Polyperspektivität im Weltzugang als notwendige und zu berechtigter Diversifikation der wissenschaftlichen Ansätze führende Voraussetzung zu akzeptieren. Es gibt damit aus meiner Sicht keine Supertheorie, die das alles zu homogenisieren vermöchte. Und wenn die Systemtheorie zumindest in Luhmanns Variante sich als Supertheorie bezeichnet, so ist das oben angedeutete damit sicherlich nicht gemeint. Hier geht es eher um das Netzwerk der kategorialen Beschreibungsmöglichkeiten der modernen Gesellschaft im Sinne einer Theorie sozialer Systeme. Das ist kein Sprach-, Literatur- oder kulturtheoretischer Ansatz. Und er will es auch gar nicht sein. Der für unsere Wissenschaft aus Gründen bedeutsame Textbegriff bleibt bei Luhmann ja ausgeklammert. Die Verwendung literarischer Texte in Luhmanns Schriften folgt ganz der Logik der Belegstelle. Seine Theorie ist, ich greife dieses Bild gern wieder auf, das Piratenschiff, das seine Prisen annektiert und alles segelt in Richtung Tortuga. Solche aus der Polyperspektivik von Weltzugängen entstehende Vielfalt von Wissenschaft schreitet munter voran. Die Zahl der Veröffentlichungen wurde schon erwähnt, sie macht dies deutlich. Und insofern kann man nicht davon sprechen, dass Germanistik und Verwandtes im Diskursuniversum quantitativ schlecht repräsentiert sei. Man sieht auch sofort, dass es interessante Diskussionsangebote gibt, die über den jeweiligen Spezialhorizont hinausweisen und aus denen sich eine gemeinsame Diskussionslinie ergeben könnte und ja manchmal auch ergibt. Aus all diesen Befunden ist eigentlich gar nicht ersichtlich, warum es, ich zitiere, das Tagungsprogramm in der Germanistik gären sollte. Vielmehr gilt es auch hier, analog zur modernen polykontextualen Gesellschaft, das Faktum der Vielgestaltigkeit produktiv aufzunehmen. Fünftens. Ich habe mich in meinen Überlegungen bislang auf eine einzige Ebene beschränkt. Eine Ebene, die man vielleicht mit kulturellem Archiv, seinen Anverwandlungen, seinen Uminterpretationen, seinen Arrangements bezeichnen könnte. Auf diese Weise zirkuliert sowohl das gegenstandsbezogene als auch das konzeptive Wissen einer Wissenschaft. Aber es gibt natürlich in jeder Wissenschaft, da wo sie Sozialsystem ist, noch ein anderes Wissen, noch andere Einbettungen, noch andere Bezüge. Und im Nachgang zum von Wilhelm Voskamp und von mir, Sie haben es eben schon erwähnt, geleiteten Projekt zur wissenschaftsgeschichtlichen Rekonstruktion der Germanistik im 19. Jahrhundert, in den 1980er Jahren, habe ich versucht, mit der Unterscheidung zwischen Organisation, Wissen und Leistung zu operieren. Ich möchte mich zunächst etwas genauer mit der Organisation von Wissenschaft beschäftigen und ich erlaube mir hierzu, soziale, kommunikative und mediale Organisationen zu unterscheiden. Die beeindruckende Vielzahl der Positionen und Hinsichten verdankt sich selbstredend der gewachsenen Teilnehmerzahl am wissenschaftlichen Diskurs, mit der zugleich eine Vervielfältigung der Karrierewege einhergeht. Die Inter- und transdisziplinäre Vernetzung ist eine viel dichtere als noch vor 30 Jahren. Die Netzwerkbildung selbst erscheint mehr gesteuert denn kontingent. Die kohortenförmige Organisationsform der disziplinären Gemeinschaft nach laufbahnbezogenen Altersgruppen bis zur Promotion, nicht zuletzt vermittelt über die Vielzahl von Graduiertenschulen, hat deutlich zugenommen. Und die Kohäsionsversuche, die aus den Bemühen entstehen, koordinierte Verfahren nicht nur den Lebens-, Natur- und Ingenieurwissenschaften zu überlassen, erzeugen Ballungen, die Diskurssegmente bestimmen und diese dann in soziale Chancen ummünzen. Das ist ebenso hinlänglich bekannt wie die Einsicht, dass daraus ein Flaschenhalsproblem für akademische, universitäre Karrieren, besonders in den Geisteswissenschaften, entsteht. Die Vielzahl der Themen und Hinsichten in diesen Wissenschaften ist mithin umgekehrt reziprok zur Ermöglichung von Hochschullaufbahnen. Sie ermöglicht allerdings die Chance auf interessante außerakademische Berufswege. Aber bleiben wir zunächst bei den Hochschullaufbahnen. Das System und seine Akteure reagieren auf diesen Flaschenhals einmal mit der Steigerung von Quantität. Noch stärkere Vernetzung, noch stärkere Aufmerksamkeitsbindung, noch schnellere Produktion von Texten, das dritte bis vierte Buch muss her, noch spannendere oder angesagtere Themen und Kontexte. In Anlehnung an Friedrich Schlegels über das Studium der griechischen Poesie ließe sich sagen, dass die Literaturwissenschaft damit in das Stadium des Interessanten eingetreten ist. Intellektuell ist dies bereichernd, sozial nicht immer unbedenklich. Denn sozial droht das Fach, ich nehme einen Ausdruck von Niklas Luhmann auf, in schiere Komplexität hineinzulaufen. In schiere, also in eine Komplexität, die sich allen Möglichkeiten koordinierter, kommunikativer und organisatorischer Abläufe aufgrund ihrer schieren Größe schon widersetzt. Sechstens. Potenziert oder aber entschärft diese Einsicht sich, wenn man die internationale Organisation der Germanistik als Nationalphilologie in den Blick nimmt. Herr Valentin hat schon darüber gesprochen. Die Rolle der Germanistik war bis in die 1980er Jahre gerahmt durch einen multiplen Deutschlandbezug, der gar nicht einheitlich ausfallen musste. Sei es durch die Rolle der Immigranten und ihren Blick auf Deutschland, sei es durch die institutionelle Bedeutung des wie auch immer transformierten Humboldtschen Universitätsmodells für ausländische Bildungslandschaften, sei es im langen Echo auf die preußische Modernisierung, auch die Bedeutung deutscher Wissenschaft und deutscher Sprache etwa in Asien. Wie auch immer man sich germanistisch von außen positionierte, man positionierte sich in Bezug auf Konzepte dieser Tradition und vielfach, zumindest implizit, auch auf die deutsche Germanistik. Dies ist längst nicht mehr der Fall. Längst nicht mehr. Und ich kann das wirklich sagen, weil ich viel im Ausland unterwegs bin. Peter-Uwe Hohndahl hat in einem instruktiven Aufsatz dargelegt, wie etwa spezifische Ausprägungen von Cultural Studies sie als bewusste Absetzungsbewegung und nordamerikanische Antwort auf die deutsche Germanistik verstehen lassen. Dies gilt auch für andere Länder, etwa Indien oder Japan. Und die Veränderung der Fremdsprachenausbildung weltweit und ihre Effekte auch für das Wissenschaftssystem kann ich an dieser Stelle nur verweisen. Sie alle wissen ja auch darum. An die Stelle der wie auch immer motivierten Bezugnahme auf Deutschland ist eine Rejustierung der nichtdeutschen Germanistiken im jeweiligen Heimatland getreten. Und dies hat zu einer ganzen Reihe von Transformationen geführt, die alle zu beleuchten an dieser Stelle nicht möglich ist. Ich werde später auf einige wenige zurückkommen. Diese Reaktion im Zusammenspiel von deutscher und, um dieses doch wenig taugliche Wort noch einmal zu gebrauchen, von Auslandsgermanistik führt eher selten oder nicht zu einem globalen Bezugsrahmen des Fachs, wie es etwa für etliche Naturwissenschaften fraglos gegeben ist. Wir bilden daher auch nur selten, selbst bei größeren Projekten, gemischte Forschergruppen. Forschergruppen also aus unterschiedlichen Nationalitäten, aus mehreren Kontinenten. In der Community der Teilchenphysiker ist sie Standard, absoluter Standard. Diese Community ist weltweit organisiert, weil es um eine Physik geht, die keinen nationalen Referenzrahmen hat. Es gibt meiner Ansicht nach daher keine den Naturwissenschaften vergleichbar global vernetzte Kommunikationsstruktur in jenen Geisteswissenschaften, die einen nationalen Bezugsrahmen haben. Dies gilt nicht nur für die Philologien, dies gilt ebenso für Teile der deutschen Rechtswissenschaft. Ich beziehe beide Entwicklungen in Betracht, wenn ich im Blick auf die Diagnose des Einladungstextes frage, ob es höchstens sekundär, gewissermaßen als Effekt um eine Krise des Gegenstands und der Gegenstände des Fachs geht, sondern viel eher und eher primär um eine Krise der Bezugsrahmen geht, die sich mit den Gegenständen des Faches eröffnen lassen. Geht es nicht eigentlich um eine krisenhafte Erfahrung und die Reaktionen darauf von nationalen Gegenstandsfeldern in weltgesellschaftlichen Bezügen? Und es spielt gleichsam kontraintuitiv aus meiner Sicht dabei keine merkliche Rolle für uns, dass sich dieser mögliche Befund trotz einer weitgehend vereinheitlichten medialen Organisationsstruktur ergibt, die orts- und zeitunabhängig, also bezugsrahmeninvariant operiert. Es geht damit aus meiner Sicht zu einem guten Teil um Adressierungsfragen. Adressierung heißt hier im Sinne einer Trippelstruktur immer zugleich etwas zu sagen haben, für wen, mit welcher Reichweite. Wir haben uns, auch wenn unsere Wissenschaft selbst nicht im Sinne einer globalen Wissenschaftskommunikation organisiert ist, darauf einzustellen, dass wir in unseren Bezügen aus lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Perspektive bewertet werden. Wir haben folglich diese Ebene zu adressieren, auch wenn wir wissen, dass diese Adressierungen nicht identisch sind, sondern höchstens manchmal komplementär. Nehmen wir einige wenige Beispiele, die Sie alle kennen. Das universitätseigene Sozialsystem ist zuallererst vor Ort, ist lokal organisiert. Jede regionale, nationale oder im Ansatz globale kommunikative Dimension wird wieder lokal institutionell eingespeist. Für die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist das ganz anders. Sie haben ihre je eigene Agenda und diese hat sehr unterschiedliche, in gar keiner Weise aber auf die einzelnen Universität begrenzte Reichweiten. Als Rektor erfährt man es immer wieder schmerzhaft. Der jeweils konkreten Institution Universität hingegen ist die internationale Dimension eines Fachs nur wichtig, insofern sie der Institution selbst dient. Das Fach als solches ist aus der Logik einer Institution heraus nur in seiner Bedeutung für die Institution wichtig. Für ein regionales Umfeld wiederum kann die Fächervielfalt als solche von zentralem Interesse sein, etwa im Blick auf Kooperation mit Schulen oder anderen außeruniversitären Partnern. Eine Kooperation, die dann wiederum in die Rekrutierungsbemühungen der Universität einbezogen wird und so weiter. Für einen zumindest nationalen Markt ist die Expertise von Studierenden in der Germanistik dann von Bedeutung, wenn sich im Bedarfe dieses Marktes einspeisen lässt und so weiter und so fort. Sie alle kennen diese Beispiele, die sich beliebig fortsetzen und detaillieren ließen. Aber man muss ein komplexes System bauen, um das zu beschreiben und nicht einfache Differenzen. Siebtens. Lassen Sie mich, um Ihnen allen diese bekannten und der hier nicht weiter vorzubuchstabierenden Beispiele zu verallgemeinern, Leistung als dritten zentralen Begriff in meine Überlegungen einführen. Unter Leistung verstehe ich das nachgefragte und akzeptierte Angebot, das ein Fach als Teil des Wissenschaftssystems anderen Teilsystemen der Gesellschaft macht, zunächst einmal auch anderen Fächern des Wissenschaftssystems. Das schließe ich mir in Strohschneider vollkommen an. Der Religion, der Politik, der Wirtschaft, dem Rechtssystem, dem Erziehungssystem und so weiter. Um es gleich vorwegzunehmen, alle diese Teilsysteme nutzten und nutzen die Expertise und die Offerten der Germanistik, nur zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichem Maße und auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Inhalten. Ich möchte historisch nur zwei signifikante, miteinander verbundene Punkte herausgreifen. Seit dem Deutschen Kaiserreich, etwa seit der Berliner Schulkonferenz von 1890, wird Deutsch als Mittelpunktfach gesehen, löst damit die klassische Philologie ab, mit einer hohen Bedeutung für die Erziehung und über die Erziehung vermittelt für die gesellschaftliche Werteproduktion. Dies ändert sich auch nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, solange jedenfalls nicht, wie nun invers gewendet, die Funktion des Deutschunterrichts in der Herausbildung kritischen Bewusstseins und in der Freilegung einer und Einübung in eine emanzipatorisch-kritische Haltung gesehen wurde. Auch die Fachgeschichtsschreibung war bis in die 1970er Jahre lange davon geprägt. Damit verbunden war zweitens eine advokatorische Funktion im Sinne einer reflektierenden politischen Öffentlichkeit, die es so aus meiner Sicht gar nicht mehr gibt, die maßgeblich von der Germanistik und anderen Geisteswissenschaften gespeist wurde. Der nationale Bezugsrahmen blieb dafür bis zum Ende der 1980er Jahre von großer Bedeutung. Ging es doch darum, nach den Katastrophen der deutschen Geschichte im Sinne Alexander Kluges nach der eigentlichen, auch anderen Geschichte der Nation, versammelt in ihren Zeugnissen und Errungenschaften, aber auch Hoffnungen und Wünschen, zu graben. Wir alle waren Gabi Teichert. Zu erörtern ist, ob wir nicht und wenn ja, auf welche Weise zurzeit eine Transformation erleben, die nationale Bezugsrahmen nicht mehr als Horizont wichtiger gesellschaftlicher Bemühungen erscheinen lässt, daher genau diese Leistung der Wissenschaft nicht mehr in überkommener Weise und ungeteilt nachfragt. Zu vermuten ist, dass dies genuin mit dem sich anbahnenden oder bereits in Teilen vollzogenen Übergang von der nationalen zur Weltgesellschaft zusammenhängt. Ich lehne mich bei Weltgesellschaft an Überlegungen Rudolf Stichwes an. Für eine Konzeption der Weltgesellschaft, so Stichwes, sei es entscheidend, dass, ich zitiere, es ihr gelingt, Unterschiede im System der Weltgesellschaft als interne Differenzierung des Systems zu erweisen. Unterschiede sind dann also nicht nur historisch konditioniert und sie sind nicht nur ein in der weltgesellschaftlich mögliches synchrones Vorkommen unterschiedlicher Entwicklungsniveaus in ein und demselben System, obwohl beides auch richtig ist. Zunächst sind sie aber beobachtbare Unterschiede als strukturelle Effekte der Weltgesellschaft selbst zu analysieren. Zunächst aber sind beobachtbare Unterschiede als strukturelle Effekte der Weltgesellschaft selbst zu analysieren. Soweit das Zitat von Stichwes. Damit ist eine gravierende Veränderung der Perspektive verbunden, die ich als Überkreuzstellung, als chiastische Wende fassen möchte. Weltgesellschaft ist also dann nicht mehr die Summe von Nationen, sondern die nationalen Horizonte erscheinen umgekehrt als interne Differenzierungen einer sich bereits etablierten neuen Formation eben der Weltgesellschaft. Wenn man in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts noch von der Nationalgeschichte aus ein Konzept globaler Ordnung erdachte, so wird nun in einigen, aber zentralen Funktionssystemen der Gesellschaft das Nationale im oben angedeuteten Sinn als geografische Spezifikation, als eine wirtschaftsmäßig angepasste Adressierung erfordert, gefasst und nicht mehr umgekehrt. Der nationale Rahmen ist damit nicht mehr konstituierender Ausgangspunkt. Es mag dann normativ verhandelbar sein, ob man dies begrüßt ob es sich rechtfertigen lässt oder ob man das nicht akzeptieren will. Es geht aber zunächst um die empirische Frage, ob dies tatsächlich schon stattfindet und daher so auch zu beobachten ist, etwa in der Wirtschaft mit ihren globalen Märkten, in der Politik mit ihren globalen Bündnissen, in Teilen von Recht und von Regulierung und so weiter. Dann aber ist das Nationale des hier eigenen Landes zwar nicht ausgestrichen, es ist ein Element unter anderem, fast so, wie es vor 1770 der Fall war, bevor man die Substantialisierung von Nationalcharakteren anging. Damit aber dient das Nationale nicht mehr als Ausgangs- und auch nicht mehr als wesentlicher Zielpunkt des Handels, wenn diese Diagnose stimmt. Trifft dies zu, dann muss man davon ausgehen, dass sich handlungsrelevante Teilsysteme der Gesellschaft heute weltgesellschaftlich orientieren und damit ihre Grenzziehungen multipel, jedenfalls transnational ausrichten und in diesem Lichte national begründete und national bezogene Expressionsformen und vor allem Werte auf einer gemeinsamen horizontalen Achse sehen, als eine Spielart unter anderem. Aufgabe ist es dann nur, die genaue jeweilige Glokalisierung, also globale Lokalisierung von nationalen, regionalen und Besonderheiten auf der Basis eines einheitlich gesehenen Prozesses zu verstehen, eines einheitlich gesehenen Prozesses, der einen hohen Homogenisierungsdruck entfaltet. Es geht es also nicht mehr um die Modelle der 1960er bis 1980er Jahre, mehr als um eine Internationalisierung als Westorientierung, die die nordamerikanische Gesellschaft mit ihren Inklusionsmechanismen modellhaft in den Mittelpunkt stellte und die Verbündeten darauf ausrichtete. Ich hatte am Beginn meiner Überlegungen betont, dass zeitgleich und durchaus in Abhängigkeit von der Substantialisierung des nationalen Paradigmas auch ein neuer Begriff von Geschichte als tiefen Raum nationaler Erfahrungen mitentwickelt wurde. Man mag hier nur an Herder und andere denken. Es könnte daher aus Sicht weltgesellschaftlich operierender Akteure nur folgerichtig sein, mit der Relativierung des Nationalparadigmas auch eine spürbare Ausdünnung des tiefen Raums Geschichte zu verbinden. Also keine deutsche Literatur mehr vor Lessing, Medievistik gibt es überhaupt nicht mehr, es ist alles weggefallen. Ja? Es gibt eigentlich nur noch Gegenwartsliteratur. Also eine Ausdünnung des tiefen Raums Geschichte zu verbinden, weil dieser tiefen Raum Besonderheiten enthält, die einer Homogenisierung entgegenstehen. Eine Weltgesellschaft interessiert sich für die nationalen Geschichten nur als Reservoir für semantisch verwertbare Spezifikationen, die ein brauchbares Adressierungsarchiv abgeben. Und für eine Weltgesellschaftspolitik sind nicht mehr die nationalen Geschichten Konstitutionsmodus für Reflexion und Handeln oder doch nur insofern, als sie als Spezifikationen auf Weltgesellschaft rückbezogen werden können. Warum dies auch noch in einer weiteren Dimension für die Nationalphilologien relevant ist, macht vielleicht eine zusätzliche Unterscheidung deutlich, die ich als die Differenz von Werten und Formen fassen und mit Fremd- und Selbstreferenz verbinden möchte. Die Beobachtung der Philologien als Selbstreferenz eines Formbezuges klammere ich an dieser Stelle zunächst aus, komme etwas später auf diese komplizierte Figur zurück. Fremdreferenz der Philologien als Vermittlung von nationalen, emanzipatorischen, religiösen, bildungsbürgerlichen und so weiter Werten scheint mir allerdings als stabiles Begriffspaar auf der Hand zu liegen. Der literarische Text und seine Wirkungen werden von außerhalb der Literatur verwiesen, auf die Erziehung aus und zur Nation, auf die kritische Öffentlichkeit, auf die Pflege von Kultur, auf den ökonomischen Erfolg und so weiter. Die Literatur erscheint hier einem nicht-literarischen Bedingungsgefüge in der Regel bestehend aus einer definierbaren Körperschaft, etwa Bürgertum oder Nation, zu entstammen, auf das und auf die sie dann im Sinne eines Advokaten wieder einwirkt. Könnte nicht ein Grund in der ja offensichtlichen Krisenerfahrung der Nationalphilologien darin liegen, dass eine Adressatenbezogenheit der Werte im Sinne abgrenzbarer Körperschaften nicht mehr hergestellt werden kann und auch gar nicht mehr von allen Teilsystemen der Gesellschaft auch nur noch begrenzt von der Politik nachgefragt wird? Die Nation ist schlechterdings nicht mehr der Referenzrahmen. Dass also auf begrenzte Körperschaften ausgerichtete Werte in der Weltgesellschaft insgesamt einen Relevanzverlust erleiden, dass dann also die Philologien denen es ja doch um die Entfaltung ihres kulturellen Archivs gehen muss, in Bezug auf diese Teilsysteme Wirtschaft, Politik gleichsam kontrafaktisch arbeiten würden. Achtens, stimmt diese Diagnose, dann könnte eine Konsequenz darin liegen, nicht den nationalen Referenzrahmen überhaupt, aber doch seine Rolle als konstituierendes Moment der jeweiligen Wissenschaft aufzugeben. Wir kommen dann zur Formseite der Differenzwerte und Formen. Dieser Versuch ist ja in den formalistischen Theorien unternommen worden und Bielefeld wurde eben schon erinnert, mein Studium in Bielefeld in den 1970er Jahren war genauso ausgerichtet. Schon die frühen Versuche eines Literary Criticism und die damit verbundenen Bestrebungen der Modern Language Association, trotz ihrer rudimentären Trennung zwischen English Language und Foreign Languages, zielten ganz nach dem Modell der US-amerikanischen Gesellschaft selbst darauf ab, die kulturellen Archive nicht mehr aus ihrer nationalen Genese zu beleuchten. Hohner hat mal argumentiert, sie zu löschen. Die deutschen, englischen, französischen, italienischen und so weiter literarischen Werke waren Belege allgemeiner Prinzipien von Wortkunst, Poetizität, Textualität, Intertextualität, aber nicht Ausdruck national geprägter Entwicklung. Dieser Versuch wird ja im Sinne allgemeiner Literaturwissenschaft fortlaufend unternommen. Die Beispiele kennen Sie alle. Also etwa im Versuch verallgemeinerter Theorien, die Klassifikationen anbieten. Narrationstheorien, Gattungstheorien, Text-Paratext-Verhältnisse und so weiter. Man denke nur an Jeanette und viele andere. Favorisiert man nicht diese Konsequenz, und sie wäre in dieser einseitigen Weise auch gleichbedeutend mit der Abschaffung von Nationalphilologien und der Hinwendung zu allgemeiner Literaturwissenschaft und allgemeiner Linguistik. Favorisiert man also nicht diese Konsequenz, ist nach Alternativen zu suchen. Und hierfür wäre zunächst kurz zu beleuchten, welche Reaktionen der Philologien auf diesen Transformationsprozess bislang stattgefunden haben. Die erste Reaktion könnte man als einen Rückzug auf historisches Spezialistentum bezeichnen, der mit der Wahl eines Forschungsschwerpunkts, einer Gattung und so weiter gleichsam lebenslang verbunden ist. Ich habe einmal einen Autor gewählt, den pflege ich lebenslang. Dieses Modell existiert noch, ist aber eher selten geworden, vermute ich mal. Die zweite Reaktion möchte ich gerade auch im Blick auf die internationale Situation der Germanistik als doppelte Klassik bzw. doppelte Kanonisierung bezeichnen. Es ist die Klassik erstens großer Texte, großer Autoren. Leider schon nicht mehr das Nibelungenlied, Herr Strohschneider, für die Auslandsgermanistik, aber ab Lessing, Goethe, Kafka, Musil und so weiter. Nahezu überlagert oder zumindest gekoppelt wird dies mit den kanonisierten Autoren der Kulturtheorie, Benjamin, Agamben, Derrida, Hannah Arendt und so weiter, in der amerikanischen Germanistik, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, fast ausschließlich. Deren Schriften als Greatest Hits und affirmativer Referenzrahmen gern zitiert werden. Damit schrumpft das kulturelle Archiv und es entsteht sowohl eine literarhistorische Ahnungslosigkeit als auch eine semantische Redundanz, die in dem Fach aus meiner Sicht nicht zum Segen gereicht. Die dritte Reaktion, die ich hervorheben möchte, es gibt sicherlich noch weitere, liegt im Crossing von Themen, die zunächst nach dem Race-Class-Gender-Modell, dann im weiteren Sinne kulturwissenschaftlich angereichert, zu einer nur noch schwer handhabbaren Pluralisierung von Objektwelten und Hinsichten führen. Aber auch das lässt sich diskutieren. Neuntens, ohne dies an dieser Stelle vertiefen zu können, möchte ich feststellen, dass wir informationstheoretisch gesprochen vor einem ausgesprochenen Dilemma stehen. Wenn wir uns in globaler Perspektive auf einen solchen Kanon einigen, entsteht ein aus meiner Sicht unüberbrückbares Delta zwischen einer extrem gestiegenen Teilnehmerzahl im Diskurs und einem extrem eingeschränkten Gegenstandsbereich. Dies führt einmal zur Behandlung immer gleicher und ähnlicher Themen und damit zu einem hohen Grad an Redundanz. Eine Gegenstandsöffnung hingegen, die im Prinzip alle Objekte oder Wissensfelder der Welt in kulturwissenschaftlicher Perspektive behandeln kann, mag zwar in jedem Einzelfall berechtigt und auch sehr interessant sein, führt aber auf die gesamte Fachwelt bezogen zu einer kommunikativen Entropie und manchmal auch zu einer bloßen Prämierung der Wahl des Gegenstandsfeldes selbst ein interessantes Thema. Die bislang erprobte Strategie der Redundanzvermeidung lag ja in der Behandlung von Problemlagen in historischer Perspektive und mit geschichtlicher Tiefendimension nationalliterarischem Fokus, also im bisherigen Kerngeschäft der geschichtlich arbeitenden Philologien. Wenn aber in globaler Perspektive nationale Spezifikationen nur noch als Belegstellen für allgemeine Fragen von Interesse sind, dann wird ja gerade dieses auf die bisherige Wissenschaft treibende Modell marginalisiert. Das ist die Bestandsaufnahme. Zehntens und letztens. Wenn dieser Befund zumindest ansatzweise richtig sein sollte, wie dann mit ihm umgehen? Wo liegen dann heute die unterschiedlichen Leistungen von Nationalphilologien auch für ganz unterschiedliche gesellschaftliche Teilsysteme? Ich will mich zur Beantwortung dieser Fragen auf drei miteinander eng verbundene Hinsichten konzentrieren und aus ihnen heraus meinen Vorschlag für die Konzeptualisierung solcher Gebilde wie Nationalphilologien zu begründen versuchen. Die erste Hinsicht heißt A, Archiv. Meine bisherigen Ausführungen waren auf die Beobachtung aufgebaut, dass die Beziehung von Nationalgeschichte und Weltgesellschaft für einige Funktionssysteme der Gesellschaft eine als Chiasmus zu bezeichnende Wendung genommen hat. Erschien seit dem frühen 19. Jahrhundert die Welt als die Summe von Nationalstaatsbildungen, so ließ sich Weltgeschichte im 21. Jahrhundert als ein gemeinsamer Modus fassen, in dessen Bezugsrahmen sich nationale Spezifikationen vollziehen. Und genau an dieser Stelle, gilt es, die Perspektive einer zu stark homogenisierenden Logik zu konterkarieren. Die Welt ist nicht ausschließlich Produkt einzelner Teilsysteme, also der Wirtschaft. Sie ist immer polykontextural. Denn diese chiastische Wende bedeutet nicht, dass die nationalen Archive schlechterdings bedeutungslos werden. Unter Beibehaltung ihres Tiefenraums, und das ist die Herausforderung, erhalten sie eine andere Funktion. Galten sie vorher im Wesentlichen der Identitätsstiftung, so dienen sie nun im wechselseitigen Zusammenspiel der Bewahrung von und der Inspiration durch Reichhaltigkeit. Das ist Europa, wenn man Europa definieren, wenn ich das mal so sagen darf. Nur über das je eigene kulturelle Archiv von Körperschaften lässt sich jene Reichhaltigkeit sichern, die Informationen möglich macht und Redundanz und Tautologien vermeidet. Nichts wäre also verhängnisvoller als das Löschen der nationalen Gedächtnisse, denn sie führte zu einem inspirationsbegrenzten Reduktionismus. Das kulturelle Archiv ist, um mich auch der Wirtschaft verständlich zu machen, kulturelles Kapital. Und Sie müssen, das ist mein Plädoyer an Sie, daran festhalten, wenn Sie das aufgeben, geben Sie alles auf. Ich sage es Ihnen. Allerdings muss dieses je eigene kulturelle Archiv, und das ist genauso wichtig, in übergreifende Fragestellungen auch immer wieder so eingebaut werden, dass sich relevante Anschlüsse ergeben. Das ist auch unsere Chance in koordinierten Verfahren. Das nutzen wir viel zu wenig. Hier experimentieren die Philologien zurzeit. In diesem Sinne geht es um die selbstbewusste Neujustierung, nicht die Abschaffung der Nationalphilologien, vor dem Hintergrund ihrer veränderten öffentlichen Wahrnehmung, aber ihrer zugleich ungebrochenen Wichtigkeit. Da das eigene Archiv immer lokal, regional, national oder transnational ist, geht es immer um die richtigen Adressierungsmodi für eine Vielzahl von Referenzgruppen. Dass dies dann eine Reihe von Systemen, nicht zuletzt das Erziehungssystem berührt, liegt auf der Hand. Es wäre eine falsche Entscheidung für Erziehung und Bildung, den Kanon der interessanten Gegenstände immer weiter auszudünnen und immer weiter in Richtung Gegenwart zu verschieben. Es gilt vielmehr, den Funken aus den Problemlagen auch noch antiker Literatur zu schlagen, der uns eine wechselseitige Spiegelung von Vergangenheit und Gegenwart möglich macht. Das ist unsere Aufgabe. Erstens war also A war Archiv, B Form, / unterscheiden. Diese wechselseitige Spiegelung hat sehr viel mit dem Wissen zu tun, wie Welt sich beobachten lässt, wie also die Form von Welt beschaffen ist. Literaturwissenschaft ist in meinem Verständnis die segmentäre Beobachtung von Kultur im Rückgriff auf das kulturelle Archiv über die Beobachtung von Form. Und zwar komplementär zu anderen Wissenschaften und nicht identisch mit ihnen übrigens, die im Rahmen ihrer Medien eine Formreferenz ebenfalls herstellen. Natürlich bezieht sich das auf das Universum literarischer Texte selbst, die dieses Formwissen als Konstitutionsbedingung von Literatur selbst ausstellen. Sie sind immer schon selbstreflexiv. Es bezieht sich aber auch auf die Lesbarkeit der gesamten Lebenswelt, die ja heute in einem starken Maße formgeprägt, also designt, erscheint. Die mediale Welt ist die Welt designter Habitats. Und so erleben wir eine zutiefst prägende Ehe zwischen Ökonomie und Kunst. Alles, was Sie sehen, ist aus meiner Sicht eine Ehe aus Ökonomie und Kunst. In diesem Sinne ist Formbeobachtung auch genuines weltgesellschaftliches Wissen. Und die Fähigkeit zur Formbeobachtung und die Weitergabe dieser Fähigkeit sind genuines Vermögen und genuine Aufgabe von Sprachliteratur und Medienwissenschaft. Gesetzt, dass die Form immer die Form eines Mediums ist. Was sollte sie sonst sein? Nur über die stete Umschrift des kulturellen Archivs ist eine solche Formexpertise zu gewinnen und eine für mich gegenwärtige Literaturwissenschaft vermittelt sich daher über das Formwissen dieses kulturellen Archivs. Drittens, Techné Performance. Ich knüpfe damit an die Diskussion von eben an. Solches Formwissen war seit der antiken Rhetorik verbunden mit der Performance von Form. Dies ist die dritte Hinsicht, die wir historisch belehrt verfolgen sollten. Es geht um die Techné, die Roland Barthes in seiner immer noch sehr lesenswerten Abhandlung über die alte Rhetorik beschrieben hat. Das ist ja ein Weltzusammenhang, nicht nur eine Technik. Alles, was heute über Mindmapping, über Gedächtnismodelle bis manchmal zu kindergeburtstagsgleichen Rhetorikkursen angeboten wird, ist oft nur ein Aufguss des rhetorischen Wissens, das schon Quintilian sehr viel reichhaltiger darzulegen wusste. Die Performance des kulturellen Archivs vermittelt sich über eine Technik, die viele gesellschaftliche Teilsysteme und ganze Bereiche des öffentlichen und öffentlich-kulturellen Lebens prägt. Es handelt sich um Techniken für Formen und Kompetenzen, die die Verbindung von Formwissen, kulturellen Archiv und Performance im Sinne einer umfassenden Technik anbieten und die viel umfassender sind als die immer wieder gern beschworene Schlüsselqualifikation. Unsere gesamte mediale Welt und in ihr alle Akteure aller Teilsysteme der Gesellschaft sind geschult durch das Erlernen einer solchen Technik, für die die Formwissenschaften Archiv und Ausbildung bieten können und auch tun. Sie haben eben vom Feuilleton gesprochen, fast alle Feuilleton-Redakteure kommen aus den Geisteswissenschaften. Punkt. Sie sind da ausgebildet. Alle drei, das ist mir jetzt ganz wichtig, alle drei von mir vorgeschlagene Hinsichten und mit ihnen verbundene Bereiche, Archiv, Form unterscheiden, Technik, Performance, sind folglich miteinander verschränkt und adressieren auf diese Weise eine Vielzahl von Referenzen. Diese Bereiche sind für mich genuine Funktion und Aufgabe von Nationalphilologien im 21. Jahrhundert, die damit auch und gerade im weltgesellschaftlichen Kontext einen notwendigen und unverzichtbaren kommunikativen Beitrag leisten, Polyperspektivik und Reichhaltigkeit sichern, die die anderen Teilsysteme von Gesellschaft mit Akteuren versorgen, ohne die das Gesamtsystem nicht funktionieren würde. Und dies gilt es selbstbewusst zu vertreten. Ich ende daher mit einem Ausrufezeichen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich bringe das mal gerade runter und dann komme ich wieder.
Ja, Herr Vormann, vielen Dank. Ich öffne noch mal die Tasche für diesen Vortrag, der eine Reihe von Fragen aufnimmt, die wir verfolgt haben in den letzten beiden Foren.
Und auch Antworten bietet auf diese Fragen. Besonders beeindruckend, glaube ich, Ihr Fazit sozusagen, die Forderung für die Zukunft, die Verbindung von Archiv, von Technik, dieser drei Elemente, die Sie genannt haben. Ich möchte gerne fragen, ob Sie Fragen haben an Herrn Vormann.
Oder lieber essen gehen wollen.
Oder lieber essen gehen möchten. Bitte schön, Herr Beise. Herr Vormann, gehen Sie doch.
Ich gehe rein.
Vielleicht doch eine Frage, nämlich ob bei diesen drei Hinsichten am Ende, die die Nationalphilologien lebendig halten können, nämlich Archiv, mediale Form und Technik, Performance, ob da nicht noch ein vierter Punkt dazukommen müsste, der eben, ich will mal einen alten Begriff vielleicht unzulässig übertragen, materialästhetisch fundiert ist. Und meine Frage wäre, ob das in diesen drei Bereichen auch schon integriert ist oder ob es noch ein vierter Bereich wäre, Nämlich etwas, was auch Frau Miedema schon angesprochen hat. Wir haben es ja mit Artefakten deutscher Sprache zu tun, die möglicherweise unser Denken schon auf eine Art präformieren, was nicht schon gleich weltgesellschaftlich anschließbar ist, dass wir diesen Bereich also auch noch berücksichtigen müssten, auch jenseits des Archivs.
Das ist für mich eigentlich insofern integriert, als dass ich den Formbegriff in zwei Seiten ausfalte. Einmal im Sinne von des jungen Lukács. Das eigentlich Soziale ist die Form, Punkt. Jenseits sozusagen der Äußerungsmodalitäten, jenseits der Äußerungsmodi, habe ich auch keinen Zugriff auf die Dinge. Das heißt, ich bin immer in den Äußerungsmodi. Und diese Äußerungsmodi, die Form in dieser Art, ist natürlich immer medial geprägte Form. Was soll sie sonst sein? Und das medial geprägte Form ist ja auch immer material geprägte Form. Ich würde also die Materialität sozusagen der Medialität in diesen Formbegriff reinnehmen. Und das ist ja auch sehr unterschiedlich versucht worden. Also die Medievisten sind da ja ganz vorweg marschiert mit ihrer Material Philology über viele Jahre, wo sie genau diesen Gesichtspunkt deutlich gemacht haben. Und ich glaube, es ist auch ein guter Weg, so wie ich eben glaube, dass all die medialen Hinsichten natürlich systematisch in unser Fach hineingehören. Man könnte von einem Medien-Mainstreaming auch reden, aber trotzdem sind wir keine Medienwissenschaft. Darüber müsste ich jetzt mehr sagen. Ich hätte vielleicht im Sinne der Diskussion vom letzten Forum was dazu sagen sollen. Das ist eine komplizierte Diskussion. Ich bin ja auch beteiligt gewesen an der Empfehlung des Wissenschaftsrats für Medienwissenschaften. Also das lasse ich jetzt mal außen vor, weil das ein neues Fass aufmachen würde. Aber ich würde sagen, der materiale Begriff gehört für mich in den Formbegriff rein, und zwar genau in dieser Spreizung Medium-Material, wenn man das so sagen will, und Form als das Soziale auf der anderen Seite. Und der Formbegriff ist für mich sozusagen der Verbindungspunkt zwischen diesen ganzen Geschichten. Und eben ganz wichtig zu sagen, ich kann kein Formwissen entfalten, wenn ich es nicht sozusagen im kulturellen Archiv entwickle. Und deswegen ist es genauso wichtig, Texte des Mittelalters, der Antike, des 17. Jahrhunderts zu lesen, als Europa zu verstehen, wie Kafka zu lesen. Es ist auch völliger Unsinn, nur 20. Jahrhundert machen zu wollen. Und es ist geradezu erschreckend, wenn man sich bestimmte Ausprägungen der internationalen Germanistik anguckt, wo ich mache ab und zu noch mal Summer Schools, obwohl ich eigentlich keine Zeit dazu habe. Aber es ist erschreckend, wie wenig historisches Wissen einfach da ist. Und wenn das so weitergeht, können wir nichts mehr Vernünftiges behaupten, will ich mal sagen. Deswegen müssen wir diese Trias einfach aufrechterhalten. Und wir sollten das auch einfordern. Wir sollten uns nicht sozusagen abziehen lassen von immer blöderen Sprüchen der Bildungspolitiker, die sagen, das muss alles marktgängig sein, das muss alles... Nein, wir haben was zu verteidigen. Denn wenn man das nicht verteidigt, brauchen wir diese Wissenschaft nicht mehr.
Eine Frage, die ich vielleicht noch stellen wollte, wenn weiter keine Fragen sind, ist die nach sozusagen dem Bezug der Technik zur Form, vor allen Dingen, und zum Archiv. Sie haben so nett gesagt, viele Journalisten sind ausgebildete Germanisten, sie haben das da gelernt. Aber ich glaube, sie haben das eigentlich gar nicht gelernt, sondern sie haben Dinge gelernt, die in einem recht unklaren Bezug stehen zu dem, was sie dann eigentlich später machen. Nämlich das Schreiben in einem bestimmten Kontext mit bestimmten, sagen wir mal, praktischen Fähigkeiten, mit einem bestimmten Praxiswissen. Setzt nicht Ihr Modell einer Verschränkung der drei, nennen wir es mal Operatoren oder Felder, voraus, dass wir viel mehr diese Technik auch wirklich lehren? Wir machen ja keine Rhetorik, wir analysieren sie vielleicht. Gut, also vielleicht
wir muss machen, das auf mich beschränken. Nein, wir machen das.
Wir machen leider keine Rhetorik.
Wir machen das. Ja, ich verstehe Ihre Frage. Wir machen das in der Tat, weil ich wirklich glaube, dass es ist doch klar, dass wir auf bestimmte Anforderungen anderer Teilsysteme in der Gesellschaft, ich sage bewusst anderer Teilsysteme in der Gesellschaft, nicht der Gesellschaft, wir sind auch Teil der Gesellschaft. Diese Dichotomie hier ist die Wissenschaft da, die Gesellschaft ist völlig falsch. Wir sind Teil der Gesellschaft. Andere Teilsysteme der Gesellschaft, adressatenbezogen, multiple reagieren können müssen. Und da sage ich, wir haben eben aus diesen drei Bereichen heraus Kernkompetenzen, die einfach mit der Genese und Genealogie unserer Wissenschaft zusammenhängen. Das eine ist, wie gesagt, das, was ich kulturelles Archiv nenne. Segmentär auf das, was unsere Fächer hervorgebracht und erforscht haben, sozusagen bezogen. Das zweite ist das Wissen um Distinktion in der Formbeschreibung. Man kann sehr schön auch Texte, die von Politikern, die von Wirtschaftsleuten, wie auch immer gesprochen werden, einfach auf ihren Formbezug hin sehr interessant beobachten. Man kann ihnen auch was darüber sagen. Man kann einfach sagen, dieses Argument, das du jetzt bringst mit diesem Dreischritt und so weiter. Da kann man ganz viel sehen. Und wir haben doch immer, das trifft nicht nur die Germanistik, sondern es trifft ja eben auch andere Philologien, die klassische Philologie und so weiter, immer auch den Fundus der rhetorischen Tradition. Die Franzosen noch viel stärker mit ihrer Tradition der Lettres, selbstverständlich. Das ist ja ein Eingangsbillet für Verwaltungskarrieren gewesen, viele Jahre, dass man diese Tradition erlernt hat. Wir unterrichten das wieder. Wir machen das sehr, sehr bewusst, weil wir sagen, und zwar nicht auf dem Niveau von Mindmapping, weil das ist alles Käse, sondern auf einem Niveau, das sozusagen die Verteilung des Wissens in der alteuropäischen Gesellschaft deutlich macht, wie hat das funktioniert, warum ist der Übergang dann einfach zum Alphabet stattgefunden, vom 17. zum 18. Jahrhundert, wie sehen Memoria-Modelle aus? Ich mache mit Studenten Memoria-Modelle, ja, und versuche ihnen beizubringen, wie das funktioniert hat. Und versuche ihnen sozusagen zu zeigen, dass das ein Wissen ist, das absolut aktuell ist und das so angereichert war, dass man es auf keinen Fall verschenken darf. Und dieses Wissen haben wir immer auch gepflegt. Und das wäre auch eine Geschichte, wo wir Angebote machen können an bestimmte Bereiche von Gesellschaft und es auch einüben können mit den Studenten. Und dieses Feld sollten wir uns nicht entgehen lassen. Wir sollten es nicht auf so einen doofen Begriff von Schlüsselqualifikation herunterschrauben lassen, sondern wir sollten einfach selbstbewusst sagen, wir haben ganz viel an Wissen gespeichert, wir haben ganz viel an Wissen erlernt, das wir in diesen Kontext einbringen können. Und wir müssen es üben. Ja, wir üben das auch. Wir machen das auch.
Wir haben eine weitere Frage. Ja. Dort in der letzten Reihe, das Mikrofon ist auf dem Weg.
Ja, vielen Dank für Ihren tollen Vortrag. Also Sie haben ja besonders am Ende nochmal sehr schön gezeigt, was wir eigentlich können, was wir alles können und wie toll das ist, was wir können. Und Sie haben vorher sehr lange aufgezeigt, wofür das mal diente, dieses Können. Was so ein bisschen unklar geblieben ist, für mich zumindest, ist, wofür soll das denn jetzt eigentlich dienen? Also Sie haben zum Beispiel davon gesprochen, naja, man muss sozusagen der Homogenisierung etwas entgegensetzen. Man muss sozusagen den Zugriff auf das Archiv offen halten. Ja? Sie haben davon gesprochen, dass wir die Fähigkeit haben, diese Liaison von Design und Ökonomie sozusagen zu verstehen, weil wir über dieses Formwissen verfügen. Und trotzdem vielleicht wirklich nochmal die Frage, wofür denn?
Auf welche Weise, oder? Wofür? Was haben Sie gefragt?
Das ist ja dann vielleicht die Frage, die man dann sozusagen daran anschließen kann, wenn man bestimmt hat, was wir können, ja. Zu welchem Zweck denn?
Also ich würde zunächst mal sagen, ich habe formuliert, was wir können. Ob wir es wirklich alle können? Luhmann hat immer formuliert früher, man kann heute wissen das. Und ich würde sagen, man kann heute auch können das. Man kann das können, wenn man sich vernünftig ausbildet und vernünftig ausgebildet wird. Nicht alle können das, das ist deutlich zu sehen. Und das merkt man in vielen Feldern. Also wenn wir vor einer Situation stehen, dass wir sagen, die Nationalphilologien, deswegen heißen sie auch so, haben im Wesentlichen über 200 Jahre, will ich fast mal sagen, seit ihrem Beginn eine identitätsstiftende Funktion gehabt, die in dieser Weise auf einen Referenzrahmen bezogen war, den man nationale Körperschaft nennen könnte. Da ist sehr wohl zu fragen heute, ob wir diesen Referenzrahmen einfach aufgeben sollten oder ihn doch so transformieren. Transformieren heißt jetzt für mich, und das Argument wollte ich stark machen, zu sagen, es ist natürlich auch noch immer ein Identitätsraum, aber es ist vor allen Dingen ein Raum der Reichhaltigkeit. Vor die Alternative gestellt, zu sagen, wir gehen den Weg des Literary Criticism, so wie das die MLA damals gepusht hat, löschen die nationalen Gedächtnisse, so wie die amerikanische Gesellschaft ja eigentlich keine nationalen Gedächtnisse vorhält der Einwanderergruppen, jenseits sozusagen der Unabhängigkeitserklärung und des großen Kontrasts. Also man kann das differenziert sehen, aber jedenfalls, ich polemisiere jetzt mal so ein bisschen. So würde ich auch sagen, dürfen wir diesen Weg nicht gehen, sondern wir sollten gerade im Transfer unserer reichhaltigen Archive zwischen Frankreich, Deutschland, zwischen England, Italien, dies als kulturelles Erbe einfach auch weitermachen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion, weil nur das im Grunde für jeden Einzelnen auch das Können ermöglicht. Ja? Also das wissen Sie aus allen Ausbildungszusammenhängen. Wenn Sie wenig wissen, können Sie auch wenig vergleichen. Wenn Sie schlecht ausgebildet sind, haben Sie auch keine Idee, Dinge sozusagen zu abstrahieren. Das heißt, wir müssen die Leute zunächst erstmal auch gut ausbilden. Das heißt eben auch, dass sie etwas wissen können müssen. Und in diesem Kontext vermittelt sich automatisch, und das kann man natürlich nochmal ausflaggen, immer auch ein Wissen um Distinktion. Und Distinktion ist in unserem Fach Formwissen. Es ist in der Tat Formwissen. Man kann natürlich sehen, dass Argumente chiastisch aufgebaut sind. Man kann sehen, dass ganze Reden parallel organisiert sind. Man kann das auch kommunizieren. Und indem man es kommuniziert, kann man es auch lehren. Und so glaube ich einfach, dass wir für diese Gesellschaft, die sich verändern wird und die sich fortlaufend verändert, in den Jahren, in denen ich jetzt Rektor bin und auch vorher, in den letzten 5, 6 Jahren, hat sich unglaublich viel verändert. Unglaublich viel. Dass wir etwas beisteuern sollten und nicht klein beigeben sollten, zu sagen, unser Wissen ist nicht mehr relevant, sondern sagen, für diese neue Gesellschaft, in die wir hineingehen, die auch ganz andere Distributions- und Produktionsprinzipien haben wird, ist auch die Produktion des kulturellen Archivs, eines reichhaltigen kulturellen Archivs, von ganz besonderer Bedeutung. Und dafür plädiere ich und dafür ist das. Und dann ist halt die Frage, wie machen wir das? Gut, das ist eine weitergehende Frage. Und da sind viele der Fragen, die heute diskutiert worden sind, zu entscheiden, institutionell zu entscheiden. Und Herr Strohschneider hat vollkommen recht, wir stehen ganz schlecht, wie soll ich mal sagen, als eine disziplinäre Gemeinschaft da. Wir tun ganz wenig dafür. Das ist ein ganz großes Desiderat. Die Historiker sind da viel besser aufgestellt, die Soziologen und so weiter. Das heißt also, es gibt vieles zu machen, aber ich glaube, die Stoßrichtung ist aus meiner Sicht, Sie mögen eine andere Konzeption haben, aus meiner Sicht vollkommen klar.
Ja, Herr Vormann, vielen Dank. Gerne. Wir haben eine Aufgabe, die Sie uns gestellt haben.